herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute stelle ich euch wieder einmal einen absoluten Hidden Champion aus Bremen vor. Und dieses Unternehmen hat mich wirklich überrascht, denn Mewis ist weltweit führend auf dem Gebiet der Krebsfrüherkennung mit Hilfe von medizinischer Bildverarbeitung. Und dieses Nischenfachgebiet hätte ich ehrlich gesagt nicht in Bremen verortet, wenn man mich gefragt hätte. Aber siehe da, auch dafür haben wir in Bremen einen Hidden Champion, der seit vielen Jahren mit seiner Hochtechnologie Menschenleben auf der ganzen Welt rettet. Mein Gast heute ist Jan Wötzel, der Global Head of Software Product Management bei Mewis, der uns einen sehr spannenden Einblick in die KI-gestützte medizinische Bildverarbeitung gibt. Los geht's! Hallo Jan, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank. Mich freut es auch.
Jan, lass uns eintauchen in die spannende Welt der medizinischen Bildverarbeitung. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand gefragt hätte, noch vor einer Woche, wo würdest du so das Zentrum der medizinischen Bildverarbeitung verorten? Wäre mir jetzt nicht als erstes Bremen eingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr seid ja auch ein Hidden Champion. Und das wollen wir ein bisschen rausarbeiten. Wir haben ja schon diverse Hidden Champions im Go Global Bremen Business Talks Podcast gehabt. Jetzt haben wir einen aus dem Bereich Software, aus dem Bereich medizinische Bildverarbeitung. Super, super spannend. Erzähl mal ein paar Dinge zur Mewis Medical Solutions AG. Wie lange seid ihr schon am Start? Ihr seid kein Startup, euch gibt es schon eine ganze Weile.
Nee, uns gibt es wirklich schon ziemlich lange, seit 1997, wenn man ehrlich ist.
Kein Startup mehr?
Nein, kein Startup mehr, aber eine Ausgründung aus der Uni hier Bremen, wenn man will. Aber ich glaube, ein relevantes Datum ist wirklich das Jahr 2007, denn da war unser Börsengang. Also da sind wir wirklich stark gewachsen. Inzwischen haben wir rund 140 Mitarbeiter hier in Bremen. Alles spezialisierte Menschen, viele Softwareentwickler, aber auch medizinisches Fachpersonal, Projektmanagement, um in unserer Nische und deswegen auch der Bezug auf den Hidden Champion. Yeah. Hidden sind wir auch, weil die Marke Mewis im Markt gar nicht so bekannt ist, weil die tollen Sachen, die wir in der medizinischen Bildverarbeitung machen, häufig über große Firmen unter eigenem Namen auch vertrieben werden.
Macht Sinn. Seid ihr damals auch mit dem jetzigen Produkt so gestartet? Also du sagst, ihr seid eine Ausgründung aus der Uni, damals als wahrscheinlich Forschungsprojekt entstanden und dann wurde ein tatsächliches kommerzielles Produkt daraus. Wie sah das damals aus, 1997, als ihr gestartet seid?
Ja, es gab Forschungsprojekte, die auch gefördert wurden im Bereich Brustkrebsfrüherkennung. Mit denen haben wir gestartet. Das war die Zeit, als alles noch analog war, als Radiologen noch richtige Filme an die Wand gehängt haben, hinter einen Leuchtkasten. Und das war die erste Disruption, dass alles damals digital wurde. Also Bilder wirklich, wie man es heute sich gar nicht mehr anders vorstellen kann, im Computer angeschaut wurden. Und da haben wir damals die Software geschaffen, die erste, die diese Befundung, die der Radiologe macht, digitalisiert macht, komplett am Computer. Und so begann das und das haben wir dann ausgebaut in verschiedenen Bereichen. Inzwischen machen wir es nicht mehr nur bei der Brustbildgebung oder Mammographie genannt, sondern auch in anderen Körperregionen der Leber, sind wir sehr erfolgreich, der Lunge und noch diversen kleineren Bereichen. Aber das ist so ein Fokus, eine Speziallösung für eine Körperregion zu schaffen, die dann aber auch eine möglichst hohe Qualität liefert.
Ja, aber du bist nicht seit Anfang an dabei oder doch?
Ich bin seit, das muss ich rechnen, 16 Jahren bei Mewis, also 2009 habe ich hier angefangen.
Also den Börsengang schon mitgemacht
sozusagen? Nee, 2007 war der Börsengang, kurz danach gekommen, als wir halt Kapital hatten, um auch
zu wachsen. Als man dich bezahlen konnte, meinst du?
Ja, so könnte man das sehen, genau.
Aber ich finde es super spannend erstmal, dass es eine Situation ist, die man sich ja eigentlich wünscht. Ne? Dass was in der Forschung in Bremen erforscht wird, und aus dem Forschungsprojekt dann tatsächlich ein kommerzielles, erfolgreiches Unternehmen wird. Das ist da schon mal eine Erfolgsstory, die ich so auch nicht kannte, dass im medizinischen Bereich, im Softwarebereich so besonders viel passiert. Aber sag vielleicht ein paar Dinge zu diesem, ich nenne es mal ein Ökosystem, aus dem heraus das eigentlich entstanden ist und wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also dieser Übergang von der Uni, von der Forschung zu einem wirklich einem Produkt, das sich am Markt auch so lange behaupten kann. Wie funktioniert das? Was muss gegeben sein, um so ein Ökosystem auch jetzt langfristig so gesund zu halten sozusagen?
Ja, also was hier glaube ich wirklich besonders ist, in Deutschland gibt es nicht so viele Gründungen, die diesen Weg vom Forschungsprojekt zum wirklich skalierenden kommerziellen Produkt geschafft haben. Und Ein Punkt ist natürlich, es muss irgendeine Innovation da sein. Die gibt es aber häufig, gerade an Universitäten und gerade die wissenschaftlich-akademische Landschaft hier in Bremen ist ja exzellent. Mit der Hochschule Bremen, mit der Uni Bremen, mit dem BIPS, den Fraunhofer-Instituten her. Also da, das war natürlich eine Notwendigkeit. Aber das Entscheidende ist, dass auch das Interesse da war, die Translation in die klinische Praxis zu schaffen. Dass man das wirklich skalieren möchte. Und hier am Standort Bremen gab es halt diese Netzwerke sowohl in die fachlichen Bereiche, aber auch den Gründungswillen von unserem damaligen Gründer Heinz-Otto Peitgen, der sowohl Interesse an den akademischen Erfolgen, aber auch an der Praxis hatte.
Ja.
Und viele Dinge entstehen einfach dadurch, dass Menschen kooperieren, zusammenarbeiten. Und ich glaube, hier ist ein Schmelztiegel in Bremen. Bremen ist klein genug, dass man sich kennt und es noch gute Netzwerke gibt, wie auch heutzutage mit den AI-Initiativen, mit dem Gesundheitscampus und so weiter. Aber auch groß genug, um eine kritische Masse zu haben, dass überhaupt die Infrastruktur vorhanden ist. Das geht bei Personal los. Bekommt man das an den Standort? Die Uni Bremen hilft uns da sehr, dass auch das Personal da vorhanden ist. Die Lebensqualität auch in Bremen, da kommt vieles zusammen. Aber am Ende natürlich, dass sie die richtigen Leute gefunden haben. Aus der Klinik, der Medizin, die ein wirkliches Problem haben. Aus dem Fachbereich, die eine Lösung haben. Und aus dem kommerziellen Bereich, die das zusammenbringen wollen. Denn etwas, was man nicht kaufen kann, nützt niemandem.
Ja.
Das muss ja skalieren.
Ja, ja. Und vor allem war das ja auch noch eine Zeit, wo beispielsweise Risikokapital und sowas, das war ja noch gar nicht so richtig etabliert, ne? Die Art und Weise, so Startups zu finanzieren, auch gerade Startups, die von der Uni kommen und so weiter, da war der also damals noch auf ein ganz anderes, ja, finanzielles System ja auch angewiesen. Ihr seid wahrscheinlich gefördert worden vom Bund oder vom Land oder von der Uni selber. Wie ging das damals?
Richtig, das war eine BMBF-Förderung und auch ein EU-Projekt.
Ah, ja.
Aber das ist natürlich immer begrenzt, die Anzahl der Personen, die darauf arbeiten. Das muss ja auch wirklich ein Forschungsanteil sein. Also es wird ja nicht gefördert, dass man ein Produkt entwickelt in diesem Programm, sondern dass man eine Grundlagenforschung und eine Produktvorentwicklung macht. Also immer der Forschungsanteil, keine Produktentwicklung. Und gerade der Börsengang damals hat Kapital ins Unternehmen gespült, um auch zu wachsen. Denn ich rechne immer, wir brauchen so 10-20% des Aufwandes für Research oder R&D und 80% ist wirklich das rund zu machen, das benutzbar zu machen, Schnittstellen zu schaffen zu existierenden Systemen, die regulatorische Zulassung zu machen, klinische Studien zu fahren. Also es ist wesentlich mehr als die reine Innovation, um die es am Ende geht, um den Erfolg zu haben.
Ja, vor allem, was euch auch unterscheidet von einem, sag ich mal, einem stinknormalen Softwareunternehmen. Ihr braucht ja nicht nur Developer, also ihr braucht nicht nur Leute, die Software programmieren können, sondern tatsächlich Leute auch, die sich mit der Materie auskennen, mit Medizin auskennen und so weiter und so fort. Sagt da bitte noch was zu, was das eigentlich speziell macht. Ihr seid kein normales Startup, was man irgendwie mit ein paar Kumpels von der Uni mal eben gründen kann und dann stellt man sich ein paar Entwickler aus Indien ein und dann läuft der Laden schon, sondern das ist ja eine ganz andere Voraussetzung, die ihr erfüllen müsst. Ne?
Ja, also wir sind deswegen auch nur am Standort Bremen, absichtlich, damit die Wege kurz sind.
Ja.
Um solche komplexen Produkte zu machen. Und wir machen nur komplexe Produkte. Also Sachen, die man über ein Offshore-Land auslagern kann für günstiges Geld. Das machen wir nicht. Das ist kommerziell uninteressant, sondern nur komplexe Dinge. Da werden auch viele Fachrichtungen gebraucht. Also wir haben ja nicht nur Informatiker, obwohl wir Software entwickeln, sondern auch MTAs, die Software wirklich nutzen, Projektmanager, Experten, die in dem Bereich sind, bis hin zu Elektrotechnikern, auch Biologen, kommunikationsfähige Menschen, um auch das zu transportieren. Und das sind alles erklärungsbedürftige Produkte. Und da erfordert es eine gewisse Größe. Und die haben wir geschaffen, um diese kritische Masse zu erreichen und können dadurch auch jetzt Produkte neu entwickeln, wo ein Startup mit 2 bis 5 oder vielleicht 10 Leuten auch an seine Grenzen stößt.
Ja, und du hast gerade eben erwähnt, ihr seid angefangen wirklich an dieser Schnittstelle, als es losging sozusagen von dieser analogen Welt in die digitale Welt, wo dann tatsächlich Ärzte, Radiologen, Chirurgen und so weiter anfingen, tatsächlich nicht nur Filme zu betrachten, Röntgenbilder und solche Sachen, sondern tatsächlich das alles digital vorzuhalten und daraus am Computer sozusagen auch Diagnosen zu erstellen und so weiter und so fort. Beschreib nochmal so ein bisschen diese Evolution, was seitdem passiert ist. Das ist jetzt ja auch schon 25 Jahre her. Ja, was hat sich in der Zwischenzeit getan?
Ein Beispiel, früher hatte man einen Röntgenfilm, also ein Bild im Wesentlichen, vielleicht aus zwei Richtungen, damit man es besser sehen kann. Es waren also 2D-Bilder, wie man es vom Fotoapparat eigentlich gewohnt ist. Dann entstanden volumetrische Aufnahmen. Also zum Beispiel vom Körper werden sehr viele Einzelschichten aufgenommen und das inzwischen so um die 500 Aufnahmen, nur um eine zum Beispiel Lunge aufzunehmen.
Oder um das ist das Beispiel, wenn man als Patient gesprochen in die Röhre geschoben wird und da diese Scheibchenaufnahmen gemacht werden?
Richtig, genau. Einfach damit man ein dreidimensionales Bild des Körpers hat, des Kopfes, des Oberkörpers, der Lunge und so weiter. Man stellt sich vor, das heißt, ein Radiologe muss jetzt nicht mehr nur auf einem Bild etwas finden, ein Knochenbruch zum Beispiel, sondern muss in 500 Bildern suchen, ob irgendwo eine Anomalie ist. Und die Anomalien, es gibt Anomalien, jeder Mensch hat Anomalien. Wer behauptet, er ist gesund, ist nur noch nicht genau untersucht worden, sagen wir manchmal. Das heißt, es geht eigentlich darum zu erkennen, ist es eine Anomalie, die gefährlich ist, die Einfluss hat auf die Lebenserwartung, auf eine Krankheit. Oder es ist etwas, das, damit ist man geboren, damit stirbt man, aber man stirbt nicht daran. Oder es ist etwas, was kommt und geht, eine Entzündung kommt und geht, da muss man nicht unbedingt deswegen operieren. Und das hat sich über Jahre stark geändert. Und muss bedenken, also die Anzahl der Bilder hat sich stark verändert, die Demografie aber auch. Die Menschen werden immer älter, dadurch gibt es natürlich auch immer mehr Krankheiten. Aber in dem Maße, wie die Anzahl der Bilder, die zu befunden sind, sich vergrößert hat, hat sich nicht die Anzahl der Fachärzte vergrößert. Das heißt, die Herausforderung ist wirklich, wie kann man mit ungefähr gleich vielen Fachärzten für Radiologie wesentlich mehr Patienten, wesentlich mehr Bilder befunden und es gibt auch inzwischen weitere Modalitäten. Zum Beispiel in der Brustkrebsfrüherkennung gab es wirklich nur die 2D-Aufnahmen früher, jetzt ist 3D-Standard. Bei CT gibt es Verlaufskontrollaufnahmen, dass man halt nicht nur einen Zeitpunkt anguckt, sondern schaut, wie war es vor einem Jahr, wie war es vor zwei Jahren. Also mehrere Dimensionen, in die die Anzahl der Bilder wirklich wächst. Mhm.
Gab es denn innerhalb dieses Zeitraums, über den wir jetzt sprechen, so signifikante Hardwareverbesserungen? Gehe ich mal von aus, dass die Geräte immer besser wurden und dementsprechend eure Software sich auch immer anpassen musste an die neuen Gegebenheiten sozusagen, die die Hardware vorgibt, ne?
Ja, also wir sehen da zwei Sprünge. Die erste Befundungssoftware, die lief noch auf Großrechnern. Das waren Spezialworkstations, sehr teuer, aber
das heißt,
vor allen Dingen sehr groß.
Das konnte man nur in der Klinik machen? Die liefen dann natürlich auch in der
Klinik? Ja, die liefen nur in der Klinik und auch es waren keine Standard-PCs, die waren nicht schnell genug damals, weil man Bilder darstellen musste, Visualisierung ist sehr aufwendig. Das heißt, der erste Schritt war, dass man mit Standard-PCs eigentlich arbeiten kann. Der zweite Schritt war dann, dass diese Grafikkarten, das sind Spezialprozessoren in PCs, sehr leistungsfähig waren, so dass man künstliche Intelligenz anwenden konnte. Wir machen diese Detektion schon seit über 15 Jahren. Da gab es Begriffe wie Cloud und KI und Deep Learning gab es noch gar nicht. Wir haben das trotzdem schon einfach gemacht, weil es sinnvoll war. Später wurde das dann en vogue. Mewis auch das erste Unternehmen, das zum Beispiel im Bereich der Lungenkrebsfrüherkennung ein zugelassenes System in den USA in den Markt gebracht hat, also auch vom Standort Bremen aus her. Und der zweite Schritt ist wirklich dann die allgemeine Verfügbarkeit und auch die Verfügbarkeit über das Internet. Diese Spezialrechner, die man braucht, jetzt braucht man wieder sehr schnelle Rechner, die sind nicht immer verfügbar und Menschen reisen auch. Wir haben zum Beispiel auch Therapieplanungsunterstützung, wo ein Experte eine Bewertung machen soll, wie eine Operation gemacht werden soll. Der ist aber vielleicht gerade auf einer Konferenz oder auf Reisen am Strand. Er soll aber eine kurze Konsultation geben. Das kann er jetzt nicht nur von seinem Laptop aus, sondern teilweise auch vom iPad aus. Guckt er sich einen Fall an, kann ihn bewerten und eine Einschätzung seinem Kollegen geben. Also da sehe ich so zwei oder drei Innovationssprünge, die über die Jahre entstanden sind.
Das heißt, okay, also Cloud ist dabei.
Ja.
Bessere Rechner, bessere Bildverarbeitung in Form von Chips, die auch spezialisiert sind. Da ist die Firma Nvidia auch da am Start.
Ja, selbstverständlich.
Die hat ja diese spektakuläre Entwicklung mitgemacht vom Hersteller von Grafikkarten für Videospiele bis zur KI heutzutage. Ne? Sind die auch bei euch im Feld am Start?
Ja, richtig. Also wir haben mehrere Hersteller. Für uns als Herstellerunabhängiger in Verkehr bringen, es ist wichtig, sowohl mit verschiedenen Herstellern als auch in verschiedenen Bereichen aktiv zu sein. Aber die Firma Nvidia ist da einer der Marktführer, einer der beiden großen, die wir natürlich unterstützen.
Ja, wie muss ich mir dann die Zusammenarbeit vorstellen? Ihr könnt ja dann diese Software wirklich nicht im Vakuum kreieren und herstellen, sondern die muss ja immer auch auf der Hardware sozusagen der medizinischen Geräteanbieter laufen, richtig? Oder ist das auch separat? Also läuft eure Software auf dem Rechner und wird dann irgendwie mit der Hardware, dem MRT oder dem CT verbunden? Oder wie darf ich mir diese Konstellation, die Hardware-Software-Konstellation da vorstellen?
Ja, da gibt es auch eine Evolution. Mhm. Vor 10 bis 15 Jahren war es auch noch Spezialhardware, ein separater Rechner, um einfach die Performance liefern zu können. Mit der Kommoditisierung der Hardware wurden es dann wieder Standard-PCs. Und inzwischen ist ein Trend dazu, dass es sogar auf einem PC alles laufen soll. Denn es gab einen Trend, der Radiologe hat ja nicht nur die Lunge oder nur die Leber, nur die Brust zu befunden, sondern nachher hatte er für jede Speziallösung einen PC in seinem Befundungsraum stehen. Das heißt, er musste dazwischen 5, 6, 7 PCs hin und her wechseln. Mhm. Deswegen da ist der Trend dazu, dass das wieder auf einem Rechner oder auf zweien vielleicht läuft. Das heißt, die Kompatibilität mit externen Systemen ist da umso wichtiger geworden.
Mega, mega spannend. Und vielleicht nochmal den Blick auf heute. Wie sieht heutzutage euer System aus und wie weit ist es verbreitet? Ist es so, dass ich, wenn ich in eine x-beliebige Radiologenpraxis laufe, dass ich dort eure Software irgendwo auf dem Rechner davor finde? Oder wie weit verbreitet ist euer System?
Ja, das kann,
davon zu bekommen?
Das kann gut sein. Mhm. Also im Bereich der Brustkrebsfrüherkennung, da sind wir wirklich Marktführer. Okay. Ungefähr 60% Marktanteil haben wir, je nachdem, wie man es rechnet. Aber die größeren OEM-Hersteller nutzen unsere Software aber teilweise unter ihrem eigenen Brand oder nur in bestimmten Bereichen. Aber wenn sie zum Beispiel, oder ihre Frau besser gesagt, zur Brustkrebsfrüherkennung geht, also von 50 bis 75 Jahren ist das erlaubt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie die Software von einem dieser Hersteller benutzen. Und bis auf zwei Hersteller meines Wissens werden alle von uns beliefert. Teilweise mit der Gesamtlösung, teilweise nur mit einem Teil davon. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Um Zahlen zu nennen, wir haben über 10.000 Installationen weltweit im Feld. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, um die 10.000 Radiologen auch. Das heißt, nicht jeder Radiologe hat die Software von uns, weil das Zahlen weltweit sind, aber in diesen Fachbereichen, wo wir unterwegs sind, ist das sehr wahrscheinlich.
Ja, und euer Vertriebsweg ist immer über die Hersteller der Hardware, der Systeme oder auch direkt beispielsweise an Praxen oder an Kliniken?
Ja, wir sind in der Situation, dass wir innovative Software machen. Manchmal gibt es den Markt noch gar nicht und wir müssen den schaffen. Das heißt, wir beginnen häufig mit Direktverkäufen, eine bestimmte Anzahl, um Referenzen zu haben. Der innovativste Professor möchte das sehr früh haben, vielleicht auch noch für Forschungszwecke. Und dann skaliert das irgendwann. Wir haben eine kleine Anzahl Verkäufer hier, 7 Account Manager hier in Bremen. Die können natürlich nicht die ganze Welt abdecken, aber die können den Start machen, dass man 5 Kunden oder vielleicht 10 hat, sodass wir dann einen großen Hersteller wie Siemens, wie Hologic, wie Philips, wie andere, also alle großen kommen für uns in Frage, dazu motiviert, das weltweit zu verkaufen. Und wir haben das Know-how, die Zulassung zu machen weltweit. Und diese OEM-Hersteller haben meistens ein Vertriebsnetz, in dem sie das Produkt mit anbieten können. Das macht auch gar nicht wirtschaftlich so viel Sinn, nur mit einem Produkt in eine Nische zu gehen, sondern ein Verkäufer bietet lieber gleich 10 oder 12 Produkte an und bietet unser mit an. Das heißt, wir fokussieren uns auf das, was wir am besten können. Das ist die Forschung, die Entwicklung, die Softwareherstellung, das praxisnah zu machen, den Bedarf zu schaffen und dann wird es über Partner skaliert.
Ja, du hast eben ein interessantes, wichtiges Stichwort genannt, Zulassung. Ich kann mir vorstellen, ihr könnt nicht einfach eigene Software entwickeln und das auf die Leute loslassen, egal wo es ist, und das muss immer an jedem Markt zugelassen werden. Wie komplex ist das eigentlich? Was ist das für ein Prozess und wie wird das bewerkstelligt?
Ja, es ist ein komplexer Prozess und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es kommt bei jeder Diagnostik auf eine Schaden-Nutzen-Abwägung an. Also wenn man etwas diagnostiziert, kann das auch Schaden verursachen. Man
Beispiel denkt, wäre wahrscheinlich diese Früherkennung, die viel zu viele Sachen erkennt, die eigentlich nicht relevant sind und damit den Patienten oder den Arzt verrückt macht, unnötig.
Richtig, das heißt, der erste Punkt ist nachzuweisen, dass wirklich der Nutzen den Schaden überwiegt. Der zweite Punkt ist,
dass... Nochmal, das geschieht auch über Studien oder wie wird das gemacht?
Ja. Also okay. Es sind klinische Studien, die wir machen mit Partnern.
Also vergleichbar mit einer Zulassung für ein Medikament beispielsweise, die ja etliche verschiedene Phasen von Studien machen müssen, bis irgendwann mal ein Medikament zugelassen wird. So ist es bei euch auch?
Völlig richtig. Ob man ein Röntgengerät, ob man ein Skalpell, ob man ein Medikament zulässt oder eine Software, ist am Ende der gleiche Prozess, sind die gleichen Anforderungen, die wir da machen. Denn wir diagnostizieren ja auch etwas, ist da vielleicht Krebs oder auch nicht. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, was daraus folgt.
Lebenswichtig.
Ja, absolut. Ja. Denn wenn wir den Krebs übersehen, stirbt der Patient, zum Beispiel bei der Lungenkrebsfrüherkennung. Also bei der Brust ist es zum Beispiel so, die Frau fühlt, dass da ein Knoten ist, geht relativ früh zum Arzt. Bei der Lunge merkt man das eher sehr spät, wenn das schon ein faustgroßer Tumor ist und man nicht mehr atmen kann. Und dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit nur noch so um die 15%. Das heißt, Lungenkrebsfrüherkennung hilft da. Je früher die Knoten gefunden werden, desto kleiner sind sie, desto leichter sind sie zu behandeln. Und diesen Nachweis zu führen, ist das eine. Der zweite Punkt, leider ist es so, dass jedes Land da eigene Vorstellungen hat, wie das nachzuweisen ist. Das heißt, wenn man eine Zulassung in Deutschland hat, heißt das noch lange nicht, dass man in Kanada oder in den USA oder Australien sein Produkt in den Markt bringen darf.
Aber zumindest europaweit, wenn ich in Deutschland habe, dann auch in Frankreich?
Europaweit ist das vereinheitlicht, das ist richtig. Aber auch einzelne Länder, Schweiz, UK haben einzelne Anforderungen. Man braucht in bestimmten Ländern Übersetzungen. Die Population ist teilweise etwas unterschiedlich. Man muss es schon nachweisen, aber wir machen das normalerweise für ganz Europa. Mhm.
Und dann ist diese Zulassung immer nur gültig für eure Software oder ist es so eine Art Kombination aus der Software in Verbindung mit einer bestimmten Hardware? Beispielsweise so wie es mit dem Auto und bestimmten Reifen ist. Ich kann nicht x-beliebige Reifen oder Felgen auf ein Auto raufziehen, um es mal ganz salopp zu beschreiben. Also ist diese Zulassung für eure Software oder in Verbindung mit der Hardware immer?
Die ist hardwareunabhängig.
Okay.
Mhm. Es ist aber schon eine Einschränkung, welche Hardware möglich ist. Also andere Konkurrenten zum Beispiel lassen das nur mit der Hardware zu, die sie selbst herstellen. Die Alleinstellung hier von Mewis ist wirklich, dass wir herstellerunabhängig das machen. Das ist egal, welches CT sie in ihrer Klinik stehen haben, wir sind damit kompatibel. Aber es muss schon zum Beispiel ein relativ modernes Gerät sein. Das darf 5 Jahre alt sein, muss bestimmte Parameter haben bei der Bildaufnahme, weil wir das ja auch nachweisen müssen, dass das sicher ist. Wenn Sie ein 20 Jahre altes Gerät haben, macht das meistens gar keinen Sinn, überhaupt versuchen, das nachzuweisen. Also es gibt Einschränkungen, aber explizit nicht für spezielle Hardware, sondern wir haben eine Positivliste von Geräten, die wir unterstützen.
Ja, wo sind denn so zukünftig die großen Märkte für euch? Ist das sozusagen in den westlichen Nationen, wo solche Bildgebungsverfahren und Screenings und sowas alltäglich sind? USA, Europa, Teilen von Asien, wahrscheinlich Japan und so weiter, aber es gibt wahrscheinlich einen ganz riesengroßen Markt, wo das überhaupt gar nicht Standard ist, der sozusagen der zukünftige Wachstumsmarkt für euch ist.
Ja, das ist einerseits natürlich die Anzahl der Untersuchungen oder Prozeduren, die gemacht werden, aber andererseits auch der Wert pro Untersuchung. Wenn wir jetzt ein Land wie Indien nehmen, die meisten Einwohner der Welt, ein Riesenmarkt, aber ein sehr niedrigpreisiges Segment. Zum Vergleich die USA, ein sehr hochpreisiges Segment. Die Patienten sind auch bereit, Geld für bessere Versorgung zu zahlen. Zum Vergleich Deutschland, wir haben ein gesetzliches System, gute Versorgung für alle. Aber es ist auch wenig akzeptiert, für noch bessere Versorgung privat zu zahlen. Das ist eine Minderheit. Und deswegen, unsere Märkte sind wirklich vorwiegend die Industrieländer. Die USA ist unser stärkster Markt, Europa und Wachstum in anderen Ländern, Kanada zum Beispiel. Im Beispiel der Lungenkrebsfrüherkennung gibt es noch gar nicht so viele Länder, in denen das gesetzlich bezahlt wird. Das heißt, jedes Land, das das einführt, unter anderem auch Deutschland führt es ein. Also es ist jetzt letztes Jahr als individuelle Gesundheitsleistung, also Privatzahler, legal geworden. Und wir warten, dass die gesetzlichen Krankenkassen dieses oder nächstes Jahr das auch erstatten. Also selbst in Europa ist da ein großer Wachstumsmarkt.
Okay, aber wenn du jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft spulst, dann sind aber andere Märkte auch online gekommen sozusagen, die für euch dann attraktiv werden.
Ja, also wir bieten die Produkte weltweit an, von Australien über Neuseeland, Kanada, überall. Im Wachstumsmarkt wird natürlich China und Indien sein, aber man muss realistisch sein, in der Medizintechnik sind die Innovationszyklen etwas länger. Das dauert, bis das adaptiert ist, bis es auch politisch gewollt ist, dass es bezahlt wird. Auf die nächsten 5 Jahre würde ich den Markt nicht groß verändert sehen, aber auf die nächsten 10 bis 15 wird es auf jeden Fall einen Shift außerhalb der jetzigen Märkte geben. Allein aufgrund der Populationszahlen.
Mhm. Aber so ein ausgereiftes Screening-System ist doch eigentlich für das gesamte Gesundheitssystem eigentlich von Vorteil, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, das ist es. Aber wenn zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Indien wieder, die Bevölkerung sehr jung ist, entwickelt die natürlich auch statistisch gesehen weniger Krebs. Das heißt, der Nutzen ist für die Volkswirtschaft gesehen geringer als in einem Land, wo die Demografie in Richtung zu immer älter werdenden Menschen geht, wo diese Krankheit nachher relevanter ist.
Geht es eigentlich bei euch in erster Linie um Krebserkrankungen? Haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen? Oder gibt es auch andere, vielleicht neue Felder, wo Bildgebung eine Rolle spielt?
Ja, wir machen auch andere Bereiche, Chirurgie zum Beispiel. Das sind nicht nur die onkologischen Themen, sondern die Leber ist ein ganz besonderes Organ. Wenn man die Leber in zwei Teile schneidet und das richtig macht, dann wachsen beide Teile wieder zu einer vollen Leber heran. So wie man das vielleicht vom Bein des Frosches kennt. Oder von der Haut, wenn man eine Wunde hat, wächst sie wieder zu. Und bei bestimmten Lebererkrankungen gibt es deswegen Lebertransplantationen. Also Leberlebenspende ist der Fachbegriff hier. Das ist ein Bereich, in dem wir wachsen, der auch sehr stark wächst. Weil in diesen Ländern, die ich genannt hatte, aufgrund genetischer Gründe diese Krankheiten noch stark zunehmen. Und das ist ein Bereich, die Chirurgie. Wir haben aber auch viele Bereiche, man könnte das zusammenfassen, alles, was mit Bildpixeln, Bildern zu tun hat, dafür ist MEVIS zuständig. Onkologische Erkrankungen sind halt das Hauptfeld, weil da der Effekt sofort klar ist. Aber es sind wesentlich mehr Erkrankungen. Chirurgieunterstützung, Visualisierung von Dingen. Wir haben sogar Produkte, die stellen nur Diagnosen besser dar, damit ein fachfremder Arzt das besser in der Patientenkommunikation verwenden kann.
Jetzt hast du den Begriff KI vorhin schon mal kurz in den Mund genommen. Selbst der Laie versteht, dass diese Mustererkennung, also diese Erkennung von bestimmten Mustern basierend auf großen Datenbanken von Beispielmustern, Beispielaufnahmen beispielsweise, ja ideal geeignet sind für so KI-Anwendungen. Wie früh sind solche KI, also solche Anwendungen, die man heutzutage KI nennen würde, eigentlich schon im Einsatz und was hat sich da im Laufe der Zeit getan? Und dann vielleicht die nächste Frage, wie geht es in der Zukunft weiter? Aber erstmal die Vergangenheit. Wie lange sind eigentlich schon Anwendungen in eurer Software beispielsweise am Start, die man auch heutzutage KI nennen würde?
Ja, also künstliche Intelligenz gibt es schon lange. Ich meine seit den 2000er Jahren und noch früher.
In eurem Feld?
In unserem Feld, genau. Der große Durchbruch war das Stichwort Deep Learning. Was ist der Unterschied? Früher hat man verstanden, wenn ich mir einen Lungenrundherd anschaue, ist es etwas, das leuchtet weiß auf im CT, ist irgendwie rund von der Form her, hat eine bestimmte Größe, 10 bis 30 Millimeter zum Beispiel. Da konnte ein Softwareentwickler programmieren, das soll rund sein, soll die und die Größe haben, konnte explizit etwas programmieren, was auch eine künstliche Intelligenz war, weil die das gleiche gemacht hat wie der Arzt. Der große Durchbruch kam jetzt vor ungefähr 10 Jahren mit dem Thema Deep Learning. Ein Softwareentwickler beschreibt nicht mehr, wie der Lungenrundherd aussieht, rund, weiß und so weiter, sondern er gibt nur noch Beispiele. Computer, hier hast du 1000 Bilder von Lungenrundherden. Ich markiere sogar, wo der Lungenrundherd ist. Lerne daraus, wie ein Lungenrundherd aussieht. Und das war der große
Eigentlich
Durchbruch.
Eigentlich so, wie es ein Arzt machen würde, ne?
Ja, richtig, ja. Genau. Und das war der große Durchbruch. Und das Erstaunliche ist, dass das genauer und präziser ist, als wenn man als Mensch genau beschreibt, wie ein Lungenrundherd aussieht. Das heißt, die große Masse an Trainingsdaten, nennt man das, hat zu dem Durchbruch geführt, dass das Ergebnis wesentlich besser ist, als sogar wenn sich ein Mensch dran setzt. Also unsere Software zum Beispiel, die erkennt in diesem Bereich Lungenrundherde ungefähr 26% mehr Lungenrundherde als ein durchschnittlicher Radiologe, weil sie es einfach so gut gelernt hat. Ja, das heißt nicht, dass sie immer richtig ist, sie übersiegt auch welche, aber statistisch gesehen ist sie halt schon besser als ein durchschnittlicher Radiologe. Nicht der Chefarzt, der ist auch noch wieder besser, aber der durchschnittliche Radiologe.
Aber da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ich glaube, da ist dann noch nach oben hin so viel Platz, dass irgendwann die KI besser ist als selbst ein Chefarzt, der seit Jahrzehnten solche Bilder begutachtet, oder nicht?
Ja, also in Nischen ist sie jetzt auch schon besser. Aber ich persönlich glaube nicht, dass eine KI je einen Menschen ersetzen wird. Die KI ist ein Assistent. Hier hast du eine Spezialaufgabe, suche die Lungenrundherde. Die KI hat aber nie den Auftrag bekommen, zu sehen, ob der auch eine Herzerkrankung hat, der Mensch. Wenn die Lunge befundet wird, ist das Herz auch mit drauf. Ein Radiologe schaut natürlich sofort, gibt es andere incidentale Findings, aufgrund derer man ihn zum Kardiologen schicken soll, den Patienten. Und das sind Dinge, die AI wird immer nur ein Assistent sein, aber die Bereiche, in denen dieser Assistent das übernehmen kann, die werden zunehmen. bis hin zu welche Bilder sind normal, die braucht sich doch eigentlich gar kein Radiologe mehr angucken, welche sind auffällig und der Radiologe kann dann bewerten, ob das eine relevante Auffälligkeit ist.
Ja, aber lass mich das ein bisschen herausfordern, denn wenn wir wirklich sagen, dass die Mehrleistung, die ein erfahrener Arzt liefert, ist die, dass er über viele, viele Jahre immer wieder diese Bilder sieht und daraus Diagnosen erstellt, daraus auch lernt beispielsweise. Und egal, wie lange dieser Radiologe auch im Amt ist, er kann niemals mehr Bilder begutachten oder an mehr Bildern trainiert werden als eine KI. So, ist dann nicht irgendwann abzusehen, dass eine KI irgendwann besser sein muss in dieser Erkennung von Mustern, selbst wenn es funktionsübergreifend ist, wenn Kardiologie auf einmal ins Spiel kommt. Selbst dann, und dann ist es ja eigentlich noch wichtiger, weil je mehr Daten, desto mehr Expertise, desto mehr Erfahrung so eine KI hat, desto besser.
Das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, die Antwort werden wir auch in 20 Jahren noch nicht haben. Denn denken wir an seltene Erkrankungen. Ne? Erkrankungen, die sieht ein Arzt einmal in seinem Leben. Bis da überhaupt die Trainingsdaten gesammelt sind, dass eine KI das gelernt hat, wie das zu detektieren ist, wird sehr viel Zeit ins Land gehen. Aber in einem Fachbuch... Aber
der Arzt erkennt auch in dem Fall, er sieht es auch zum ersten Mal und wurde entsprechend auch noch nie trainiert.
Ja.
Oder hat er es aus Lehrbüchern gelernt?
Richtig. Okay. Es gab einmal diese Krankheit und
aber alles, was
zweimal
in Lehrbüchern steht, kann man auch einer KI beibringen, oder nicht?
Ja, aber so weit ist die Technik heutzutage noch nicht. Davon träumen wir und die Revolution der KI läuft schon seit mindestens 10 Jahren. Trotzdem ist man da, glaube ich, auf dem Realismus angekommen, dass es halt Assistenzsysteme sind und nicht entscheidende Systeme. Denn der Kontext, auch wie ist die Lebenssituation des Patienten, die muss ein Arzt treffen, aber die AI unterstützt ja sowohl in der Qualität als auch in der Effizienz.
Und wie sieht heutzutage diese Interaktion aus? Also ich frage es auch deshalb, weil wir heutzutage auch ein bisschen gewohnt sind, inzwischen schon mit KI zu interagieren. Auf ganz andere Art und Weise mit diesen Chatbots und große Sprachmodelle gibt es jetzt seit 2 Jahren. Das ist sehr, sehr frisch. Sieht der Arbeitsalltag eines Radiologen heutzutage auch schon so ähnlich aus? Das heißt, kann er Fragen stellen? Kann er mit der KI interagieren? Oder muss ich es mir anders vorstellen?
Ja, das gibt es tatsächlich schon. Selbst die Systeme wie ChatGPT, die ja jeder wahrscheinlich schon mal benutzt hat, da gab es eine Untersuchung, wer ist besser? Ein Arzt mit, ich glaube, 5 Jahren Berufserfahrung war das oder ChatGPT. Und die waren fast gleich auf. Das war schon erstaunlich. Aber das ist Statistik. Würde ChatGPT auch die seltene Krankheit erkennen? Denn ein Deep Learning-Verfahren optimiert auch Statistik. Also wenn es unwahrscheinlich ist, dass jemand Krebs hat, als Beispiel von 1000 Patienten haben 23 nur einen Verdacht auf Lungenkrebs. Das heißt eigentlich, eine AI sagt am besten, jedes Mal ist kein Lungenkrebs, dann liegt die schon mal in 99% der Fälle richtig und übersieht halt 1% der Krebsfälle. Und das ist Statistik, auf die nicht immer so optimiert wird, wie man das nach ethischen Ansprüchen vielleicht möchte.
Aber jetzt hast du schon ein paar Mal diesen Begriff seltene Krankheiten benutzt, die sehr, sehr selten vorkommen und die da, wo da der Arzt sozusagen nochmal irgendwie besser aufgestellt ist. Ist eine Situation denkbar, wo der Arzt irgendwann zum Assistenten wird, wo sozusagen die KI die meisten Entscheidungen trifft, aber Grenzfälle dann sozusagen dem Arzt rüberschiebt?
Ich denke ja. Also es ist genau dieser Fall, welche Fälle sehen normal aus. Die braucht gar kein Arzt mehr anschauen. Das kann eigentlich die KI entscheiden. Und die zweite Liste der Fälle, da ist eine Besonderheit. Guck als zweiter Leser nochmal drauf. Also im Moment ist es so, dass der Arzt das erste Mal die Bilder anschaut. Dann schaut die KI drauf, hast du etwas übersehen? Dafür können wir klinische Nachweise liefern. Wir haben auch eine Studie gemacht mit Partnern in Holland zum Beispiel, in denen eine MTA und ein CAT die Bilder gelesen hat. Und die zusammen hatten eine bessere Performance als ein Radiologe alleine. Also das zeigt, vielleicht wird auch die Qualifikationsanforderung geringer für den Menschen, der weiterhin das aus einer anderen Perspektive sieht, als der Computer, der nur auf seine Statistik optimiert hat.
Vielleicht auch spannend für Emerging Markets, wo jetzt nicht so üppig viel Talente an den Universitäten als Mediziner ausgebildet werden können, beispielsweise,
ja,
wo dann wirklich auch vielleicht ein Medizinstudent schon relativ früh da wirklich nützlich sein kann, weil halt die KI so weit ist, dass sie einen Großteil der Arbeit übernehmen kann. Ne?
Richtig. Und der zweite Effekt ist auch Teleradiologie, dass man halt wirklich die Experten nicht an dem Ort hat, sondern die Bilder an einem anderen Ort liest oder einen Experten konsultieren kann.
Das heißt mit anderen Worten, also eure Software in Verbindung mit KI wird auch in Zukunft eine sehr, sehr große und eine wachsende Rolle einnehmen wahrscheinlich, ne?
Ja, also davon gehen wir aus, gerade aufgrund der Effizienzgewinne und auch der zunehmenden Anzahl von Krankheiten und der Fortschritte auch in der Bildgebung. Es gibt zum Beispiel neue Modalitäten, jetzt relativ frisch gibt es eine neue Modalität, die nennt sich Photon Counting CT. Das ist ein CT, was eine wesentlich höhere Auflösung hat, wesentlich genauer. Man sieht einfach viel schärfere Bilder. Damit ist zu rechnen, dass durch diese Innovation auch in der Bildgebung, auch für die Software, die Bilder auswertet, sich völlig neuartige Möglichkeiten ergeben, die auch heute noch nicht absehbar sind.
Ja, aber selber KI entwickeln, Modelle trainieren und so weiter, das ist nicht euer Business, sondern ihr konzentriert euch auf die Entwicklung der Software, die im Zweifel in Verbindung mit KI funktioniert?
Naja, wir machen beides. Wir haben eigene KI-Gruppen hier im Hause, die für die verschiedenen Körperregionen das machen, also Lunge, Leber. Wir arbeiten aber auch mit akademischen Partnern zusammen. Wir haben zum Beispiel 5 Doktoranden in Holland, die für uns arbeiten. Wir binden aber auch Software von Dritten an. Also wir machen nicht alles, aber einen großen Teil. Auch um sich auf die Sachen zu fokussieren, die neu sind. Und also KI ist ein wichtiges Thema für uns, auch mit den Partnern hier in Bremen. Gibt es sehr viele Initiativen, zum Beispiel im Bereich der Leberchirurgieplanung haben wir eigene Modelle, die sehr genaue Segmentierung der Lebergefäße machen. Im Bereich der Lunge, Detektion von Lungenrundherden oder auch Modelle zur Bewertung der Malignitätswahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist es, dass es wirklich Krebs ist und nicht nur Entzündung. Da entwickeln wir Modelle, die das bewerten. Da sehen wir schon uns als Innovationsführer in dem Bereich.
Wie kommt man eigentlich an genügend Beispiele und Bilder und Bildmaterial, um tatsächlich valide solche Systeme trainieren zu können? Ich erinnere mich an die Situation, nochmal auf ChatGPT zurückzukommen, wo OpenAI anscheinend irgendwie jahrelang alles, was nicht nied- und nagelfest war im Internet, sich einfach genommen hat und damit die Systeme trainiert hat. Das geht natürlich bei euch nicht. Wo sind da die Grenzen sozusagen, eurer Möglichkeiten, an diese Bilder auch ranzukommen?
Ja, auch da ist eine Revolution zu erkennen. Also klassisch haben wir Bilder gesammelt, die von Experten annotieren lassen. Also wie lernt überhaupt eine KI? Sie braucht Beispielbilder, also Bilder. Und die Wahrheit, das ist wirklich ein Tumor, der von einem Experten annotiert wird. So haben wir es klassisch gemacht. Anzahl der Bilder steigt und steigt. Früher waren das vielleicht 1000 Bilder, die man benutzt hat, dann irgendwann 5000. Jetzt gibt es Datenbanken mit 100.000 Bildern und noch mehr.
Und wie kommt die zustande? Sind das Situationen, wo der Patient sagt, ja, ich möchte meine Bilder freigeben für die Wissenschaft sozusagen? Oder wie
geht so das? Ist es, genau. Okay. Also die Kliniken, also man braucht in Europa eine Zustimmung des Patienten für solche Verwertungszwecke. Die werden aber häufig gegeben, vor allen Dingen an Forschungsinstituten, an Unikliniken. Aber die Herausforderung ist jetzt, mit so viel Bildern arbeiten zu können. Und deswegen, wir sind sogar einen Schritt weiter, noch im Entwicklungsbereich, nicht zugelassen. Aber wir haben jetzt eine KI, die lernt von einer KI. Die erste KI labelt die Daten, also sie sagt, das ist wahrscheinlich Tumor oder nicht. Die zweite KI lernt aus diesen von einer KI gelabelten Daten und hat tatsächlich bessere Ergebnisse, als wenn man den Experten direkt fragt. Und wie kann das sein? Weil die KI die Bilder labelt, die nutzt alles Mögliche, was vorhanden ist. Fremde Berichte, andere Daten, die der Patient hat, alles, was in der IT des Patienten gespeichert ist. Und der Radiologe, der Ground-Truth-Daten labelt, der guckt sich meistens nur das Bild an. Der hat gar keinen Zugriff auf die 20 Jahre Historie des Patienten, auf die anderen Befunde, vielleicht des Pulmologen oder des Hausarztes. Und dadurch entstehen halt Expertensysteme, sodass auch eine Revolution in der KI-Entwicklung selbst erkennbar ist. Aber das ist jetzt ein bisschen für die Zukunft. Das ist noch nicht im Feld, noch nicht der Nachweis erbracht. Aber in die Richtung wird es gehen, dass es immer mehr Wahrscheinlichkeitsmodelle gibt.
Ja, und da kommen wahrscheinlich Trends wie solche digitalen Patientenakten, wo jetzt zunehmend jetzt dieser Trend kommt, dass man tatsächlich auch Akten und Befunde und so weiter und Bilder digitalisiert und nicht nur irgendwo im Schrank beim Hausarzt liegen hat. Da wahrscheinlich zugute, ne?
Ja, jetzt ganz aktuell die EPA, also elektronische Patientenakte, wurde ja gerade eingeführt, ging ja auch durch die Presse. Das ist ein Meilenstein. Allein, dass man alle Daten, die man je bekommen hat, an einer zentralen Stelle speichert. Wenn ich vor 3 Jahren beim Radiologen war wegen eines Rückenleidens oder eines Knochenbruchs, nützt aber vielleicht das Bild heute, um zu bewerten, ob sich eine Veränderung über den zeitlichen Verlauf ergeben hat. Das war bisher schwierig. Dadurch gibt es ganz neue Möglichkeiten, sowohl auf die alten Daten zuzugreifen, im Vergleich, aber auch im Training, dass ein Patient sagt, ja, nimm alle meine Daten, ich möchte die spenden, damit die Wissenschaft vorankommt.
Ja, man muss den Patienten immer als Gesamtsystem sehen. Nicht nur isoliert, nicht nur die Lunge oder nicht nur das Knie, sondern das Gesamtsystem, was davor, was danach kam, Medikamente, Beschwerden und so weiter und so fort. Mega spannend. Ja, ich meine, wie stellt ihr denn sicher, dass ihr hier in Bremen an diesem Standort so wettbewerbsfähig seid? Ihr macht das jetzt seit vielen, vielen Jahren, erfolgreich, aber die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt andere Hotspots, andere Technologiezentren mit super cleveren Entwicklern, mit Zugang zu KI-Modellen, auch in Märkten, wo beispielsweise viel mehr Zugang zu Daten herrscht, wo die, keine Ahnung, andere rechtliche Voraussetzungen nicht existieren beispielsweise, die euch das Leben schwer machen. Erklär mal ein bisschen, wie ihr in Zukunft gewährleisten könnt, dass ihr das hier, wie ihr das heute hier mit diesen 140 Leuten oder hier am Standort auch in der Zukunft so erfolgreich machen könnt.
Ja, ein Punkt ist einfach, dass wir uns auf das fokussieren, was wir können und das, was in der Zukunft aus unserer Einschätzung relevant ist. Das heißt, wir machen wenig Grundlagenforschung, sondern machen Forschung mit einem Zeithorizont 3 bis 5 Jahre. Das heißt, wir bleiben in dem Bereich, wo wir Experte sind. Das ist, glaube ich, der Hauptfaktor. Mach das, wo du dich auskennst, wo ein Markt ist, den man auch selber einschätzen kann. Wir versuchen also hier nicht, der nächste Google zu werden, der aber dann eine ganz kleine Chance hat, sondern in diesem Bereich der Radiologie und benachbarter Disziplinen zu bleiben, das auszubauen, organisch dazu wachsen. Ein zweiter Punkt ist wirklich hier der Standort Bremen. Wir schaffen unsere Wertschöpfung im Wesentlichen durch das Personal. Also wir haben jetzt keine besonders aufwendigen Maschinen oder ähnliches. Wir nutzen Maschinen, die von anderen entwickelt werden, sondern wir machen wirklich die Software dafür. Das heißt, wir müssen immer flexibel bleiben. Und dafür brauchen wir Personal, was gute Ideen hat, was Sachen gut umsetzt, was die Sachen richtig macht, was Probleme erkennt. Fehler passieren, die auch dann verändert werden. Und am Standort Bremen haben wir halt durch die Uni und die immer einen steten Zulauf von Personal. Und der dritte Punkt, das sind wirklich Innovationen, zu erkennen, welche Technologie kann sich durchsetzen. Ich habe das Beispiel Photon-Counting-CT eben genannt. Das ist völlig neu, hat Herausforderungen, sehr hohe Datenmengen. Wird sich das durchsetzen oder nicht? Das sind Dinge, da machen wir sehr viel Marktrecherchen, sprechen sehr viel mit unseren Kontakten. Also wir sind halt nicht ein reines Softwareunternehmen, was etwas programmiert, sondern wir sind ein Softwareunternehmen, was gleichzeitig ungefähr 10% des Personals in dem fachlichen Bereich hält, der mit Radiologen, mit Anwendern, aber auch mit Patienten spricht. Vielleicht ist der zukünftige Kunde ja gar nicht der Radiologe, der einen Lungenrundherd finden muss, sondern der Patient, der wissen möchte, zu welchem Arzt soll ich gehen oder welche Modalität macht Sinn, soll ich Privatzahlungen machen oder nicht. Wir wissen nicht, ob das kommen wird, aber wir halten in alle diese Richtungen die Fühler, strecken wir aus, um zu sehen, wohin gehen Trends. Also Trendsanalysen. Wir sagen, wir wollen nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Das kann man, ist eher geraten als geschätzt, aber wir wollen 1 bis 2 Jahre Vorsprung vor unseren Kunden und unseren Konkurrenten haben. Und das haben wir die letzten 15 Jahre ganz gut gemacht.
Ja, scheint so, als wenn hier sehr, sehr gute Voraussetzungen hier am Standort Bremen gegeben sind. Aber was würdest du dir denn wünschen, wenn du einen Zauberstab hättest, wenn du dir was wünschen könntest, was in Zukunft besser wird? Wie würdest du den einsetzen?
Also Bremen hat eine bestimmte Größe, aber hat es nicht extrem stark im klinischen Bereich. Also wir haben gute Partner hier, aber wir partnern auch viel mit anderen Standorten. Das heißt, eine noch stärkere Vernetzung der Kliniken in Norddeutschland, der Netzwerke wird uns wirklich helfen. Da sind wir auch aktiv. Es gibt hier Initiativen, Bremen AI, der integrierte Gesundheitscampus und so weiter, das Starthaus in Bremen. Wir haben auch ein kleines Startups-Programm zum Beispiel, dass Studenten die oder Doktoranden, die eine gute Idee haben, die vielleicht gründungswillig sind, aber erkennen, mit 2 bis 5 Leuten ist die Chance nicht so groß, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Das Starthaus hat ja auch schöne Initiativen, dass man genau diese Dinge fördert. Das ist der Bereich, in dem wir am meisten Potenzial wirklich für Bremen und die Region sehen und uns.
Hervorragend. Wäre schön, wenn wir noch mal ein paar weitere Hidden Champions in Zukunft hier auf dem Campus begrüßen dürften. Jan, vielen, vielen Dank für den kleinen Ausblick, kleinen Ausflug in die Welt der medizinischen Bildverarbeitung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Boris.
So, das war der Go Global Podcast zum Thema medizinische Bilderkennung vom Hidden Champion Mavis in Bremen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.